wünsche Ihnen, ich wünsche uns einen guten Morgen von dieser Stelle her. Das Schönste so, wenn ich sonntags morgens in den Dienst fahre, ist, dass die Straßen so leer sind. Ich habe es genossen heute Morgen. Und als ich nach Wuppertal reinfuhr, da habe ich gedacht, hier links rein, da hat mal mein Onkel gewohnt. Dann fuhr ich weiter runter, ich dachte, hier oben rechts, da hat mal meine Tante gewohnt. Und die leben alle nicht mehr. Und ich kann mich erinnern, als Kind, nach dem Krieg, dass wir nach Wuppertal reingefahren sind und die Häuser waren verbombt, kann ich mich noch daran erinnern, ich weiß nicht mehr, wo das war. Und da stand noch ein halbes Haus. Und dann auf der ersten, zweiten Etage, da war ein Waschbecken an der Wand. An der zweiten Etage ein Stahlbett stand da. So war das Haus halbiert von oben nach unten. So sah es nach dem Krieg hier aus. Und ich habe gedacht, als ich so über meine Verwandtschaft nachdachte, die hier in Wuppertal gelebt hat, und du bist die nächste Generation. Damit meinte ich mich. Und wir sind die nächste Generation. Und die weitere Frage ist, leben wir wirklich auf das Ziel hin? Der Apostel Paulus hat sehr großen Wert darauf gelegt und schreibt es in seinen Briefen immer wieder, dass er den Finger erhebt und sagt, und wartet auf die Wiederkunft des Herrn. Ich habe das dieser Tage im Kreis von Geschwistern gesagt, ja, es muss sich aber noch einiges vorher erfüllen. Ich sage, und sei du mal ganz schön vorsichtig. Wir werden uns täuschen. Wenn die Pharisäer, die so gelehrt waren im Worte Gottes, die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus absolut verpasst haben, dann sollen wir nicht meinen, wir hätten es im Griff. Sondern der Herr wird kommen zu einer Stunde, wo wir es nicht meinen. So wird es sein. Ich glaube gewiss, dass der Antichristus vorher kommen wird und dass die Gemeinde dadurch muss, durch diese Zeit. Der Herr wird es zeigen, wie es sein wird. Nur eins ist wichtig, dass wir bereit sind. Ich hatte ein Telefongespräch mit einem älteren Predigerbruder und es ging um die Fragen der Offenbarung, auch Spekulationsfragen. Und ich sagte zu ihm, soweit ich die Offenbarung immer mehr erkennen darf, geht es um eine einzige Frage, dass der Herr wiederkommen wird und dass er als der Sieger kommen wird. Und um das geht es. Es geht um die Verherrlichung des Herrn. Und eben, dass wir zu jener Schar gehören dürfen, nicht, dass wir uns selbst überwinden, sondern durch die Kraft unseres Herrn Jesus Christus. Der Herr ist über unser Überwinder. Ich möchte aus diesem Zusammenhang, aus der Offenbarung, uns einen Text lesen, Offenbarung 19. Offenbarung 19 von Vers 11 an bis Vers 21. Ich möchte in dem Zusammenhang, ich mache es immer wieder, ich verweise darauf, wenn wir die Offenbarung einigermaßen verstehen wollen, müssen wir das Alte Testament kennen. Die Christenheit ist heute arm an Erkenntnis des Alten Testamentes. Es wird oft gesagt, Altes Testament ist doch soweit erfüllt. Was haben wir noch groß mit dem Alten Testament zu tun? Das ist eine Fehlfolgerung. Wir wissen, dass das Gesetz erfüllt ist in Christus Jesus. Und wenn wir mal rausnehmen und wenn wir über das Gesetz uns zu unterhalten hätten, dass man Stoffe nicht aus zweierlei Materialien tragen soll. So war es ja im Alten Testament, zum Beispiel Wolle und Leinen zusammen. Da gibt es viele Christen, die schlagen die Bibel zu und sagen, das ist doch erfüllt, da haben wir doch nichts mit zu tun. Und haben kein Verständnis, was das zu sagen hat, aufs Neue Testament, aufs Evangelium hin. Nicht? Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Es gibt niemals ein Zweierlei, es gibt nur ein Einerlei. Und das ist der Herr, er ist es ganz alleine. Das ist mal nur in ein paar Worten darauf hingewiesen. Es können noch eine andere Aussagen darin sein. Aber ich möchte, gerade was das Thema Offenbarung anbelangt, ich möchte einfach Mut machen, zu lesen im Alten Testament. Nicht? Und wir sind auch in einer Zeit, dass Geschwister immer mehr darüber klagen, ich komme kaum mehr zum Lesen. Und komme ich zum Lesen, dann habe ich die Gedanken nicht dazu. Anderes sagen auch Geschwister, was das Gebetsleben anbelangt. Nicht? Wir müssen dahin kommen, dass uns bewusst ist, dass wir letzten Endes sagen müssen, lieber Vater Himmel, schenk mir Gebet, auf das ich beten kann. Wir müssen absolut Abhängige sein von dem Herrn, in allen Bereichen, auf das er es ganz alleine ist. Nicht? Und es ist einfach so, dass wir meinen, wo wir ein Defizit bei uns finden, dann suchen wir nach irgendwelchen Wegen, dass wir das doch in den Griff bekommen, suchen aber nicht den Weg, der alleine der Geber und alleine die Stärke ist und alleine die Hilfe ist. Und die Schrift offenbart es uns so. Er will es sein. Der Text, den wir vor uns haben, ich werde ihn gleich lesen. Es geht darum, dass der Herr, unser Herr Jesus Christus, wiederkommt. Und auch hier haben wir eine Offenbarung. Er wird siegen. Er wird als der Sieger kommen und hervortreten. Man müsste es eigentlich im Zusammenhang mit Psalm 2 sehen. Küsset den Sohn, dass er nicht zürnt. Ich habe ihn eingesetzt. Ihr Lieben, das ist eigentlich die Botschaft der Offenbarung. Ja, der Herr wird wiederkommen und er wird als der Sieger wiederkommen. Dass er den ganzen Schaden, den die Sünde, der Unglaube, die Sünde des Unglaubens angerichtet hat, dass er das wieder in Ordnung bringt. Nicht, dass dadurch die ganze Welt gerettet würde. Das gibt es ja auch, nicht, diese Meinung. Nein, sondern dass er diesen großen Schaden, der durch die Sünde des Unglaubens entstanden ist, dass der wieder zurechtgebracht wird. Den bringen wir nicht zurecht. Der Herr hat es zurechtgebracht. Und er wird der Sieger sein. Ich will erstmal den Text lesen, von Vers 11 an. Ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie Feuerflammen und auf seinem Haupt viele Kronen. Und er hatte einen Namen geschrieben, den niemand wusste, denn er selbst. Und er war angezogen mit einem Gewand, das in Blut getränkt war. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und ihm folgte nach das Heer im Himmel auf weißen Pferden, angezogen mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Heiden schlüge. Und er wird sie regieren mit eisernem Stab. Er wird sie zerschlagen mit eisernem Stab, steht Psalm 2. Und er tritt die Kelter des Weins, des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er hat einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, also ein König aller Könige und ein Herr aller Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er schrie mit großer Stimme und sprach zu den Vögeln, die unter dem Himmel fliegen, kommt und versammelt euch zu dem Abendmahl oder zu dem Mahl des großen Gottes. Dass ihr esset das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Knechte und der Kleinen und der Großen. Und ich sah das Tier, spricht der Antichristus, und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Streit zu halten mit dem, der auf dem Pferd saß. Und mit seinem Heer. Und das Tier wurde gegriffen und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen tat vor ihm, durch welche er verführte, die das Mahlzeichen des Tieres nahmen und die das Bild des Tieres anbeteten. Lebendig wurden diese beide in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Und die anderen wurden erwürgt mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd saß, das aus seinem Munde ging. Und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Ich denke, wir merken beim Lesen, worum es geht. Wir wissen ja, dass die Offenbarung, ob es die sieben Siegel sind, ob es die sieben Zornesschalen sind, ja, oder anderes, dass uns immer wieder in bestimmte Zeit aber verschiedene Sichten gegeben werden. Und hier wird uns in diese bestimmte Zeit, also wenn der Herr wiederkommt, eine bestimmte Sicht gegeben, wie ich es im Vorfeld schon versucht habe, uns darauf hinzuweisen. Und zwar, er wird kommen, der Herr wird kommen. Und ihr Lieben, alles, was sich aufgebäumt haben wird auf dieser Erde, alles, auch dieses antichristliche System, das bestückt sein wird nach der Zeugnis der Offenbarung, der Antichristus, dass er vom Satan persönlich die Vollmacht bekommen wird. Dass wir behaupten können, wenn wir in die Geschichte hineinschauen, dass wir behaupten können, dass die Welt sowas noch nicht erlebt hat. Dass also der Satan seine Macht geben wird in eine Person und dass er diese Macht so aufspielen wird, dass der Mensch und vor allen Dingen die Gläubigen zu Recht sagen müssen und sagen können, wer will denn da bestehen? Wer will denn da überhaupt Macht haben, gegen so etwas überhaupt bestehen zu können? Ihr Lieben, und ich kann nur immer auf eins hinweisen. Wir können nicht bestehen. Wir werden nicht bestehen können. Das ist gar nicht möglich. Wenn wir nicht gelernt haben durften durch den Glauben, dass einer unserer Macht ist. Und das ganz alleine der Herr. Und deswegen braucht es, dass der Herr uns als der gute Hirte dahin weidet, dass wir Menschen sind, wie David es in dem Psalm 23 sagen konnte. Der Herr ist mein Hirte. Mit anderen Worten, und ich lasse mich führen von diesem Herrn. Ich lasse mich an die Hand nehmen. Und ich setze meine Hoffnung einzig und alleine auf den. Denn der wird als der Sieger hervorgehen. Wenn Jesus sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, es würde kein Mensch selig. Ihr Lieben, es ist ganz typisch, dass wir immer nach Mitteln und nach Wegen suchen und dass wir vorausdenken, wie können wir da durchkommen? Oder überhaupt, wie können wir mit unserem Leben fertig werden? Wie können wir mit der folgenden, mit der kommenden Woche fertig werden? Wie können wir mit dem morgigen Tag fertig werden? Das ist ja der Mensch normalerweise, ja? Wir planen ja, wir wissen ja, was morgen geschieht, Arbeit oder was auf uns wartet. Und es ist immer die Frage uns vor Augen, wie werden wir damit fertig? Und die Bibel gibt und will uns eine einzige Antwort geben. Der Herr wird fertig damit. Wir stehen mitten in diesen Anfechtungen und wir werden, wenn der Satan könnte, er würde uns auseinandernehmen, er würde uns zerlegen, er würde uns fertig machen. Und Jesus gibt dem Petrus mit auf den Weg, als er ihm gesagt hatte, Satan wird euch sieben, nicht wahr? Er wird euch herausfordern, er fordert euch. Er wird euch sieben wie den Weizen. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und ich bin überzeugt, in jener Nacht, wo er den Herrn verleugnet hat, nicht? Und wenn wir dort in diesem Bericht lesen, dass uns gesagt wird, nicht, dass Petrus sich selbst verfluchte. Wir müssen uns das mal vorstellen. Er verfluchte sich selbst. Und der Herr schaute ihn an. In einem Evangelium steht's. Der Herr dreht sich rum und schaut ihn an. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Über sich selbst. Schwester, wenn wir das nicht kennen, ihr Lieben, wenn wir das nicht kennen, dass wir bitterlich weinen über uns selbst, Schwester, stehen wir noch viel zu viel am eigenen Sockel. In der eigenen Kraft, dem eigenen Machen. Die Bibel nennt das fleischlich. Und die fleischlich gesinnt sind, können Gott nicht gefallen. Es besteht keine Möglichkeit. Und der Hebräerbrief sagt uns in Hebräer 11, in dem Vers 6, Gott zu gefallen, nur durch den Glauben. Gut, wir wollen in den Text hinein. Der Johannes bekommt einen Blick in den Himmel. Und es ist ja interessant, als Johannes das damals gezeigt bekam, war die Zeit ja noch gar nicht da. Das Geschehen war ja noch nicht da. Und es ist ja sehr interessant, ja, wie Gott also vermag, etwas darzustellen, etwas zu zeigen, was noch nicht da ist. Und in dem Zusammenhang müssen wir einfach sehen, wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, Gott legt selbst die Zeit des Antichristus fest. Die ist festgelegt. Eben dann müssen wir auch davon ausgehen, nach der Aussage der Heiligen Schrift, dass unser Leben festgelegt ist. Das ist festgelegt. Und wenn wir dann auf diesen verkehrten Trichter kommen und denken, dann können wir ja die Füße hochlegen, ist ja alles festgelegt, ist ja alles bestimmt bei dem lebendigen Gott. Lieben, da müssen wir einfach passen und müssen sagen, dem Verständnis Gottes kommen wir nicht bei. Das können wir nicht begreifen, das geht nicht. Ja. Wenn wir das begreifen könnten, dann würden wir uns auf der Ebene Gottes befinden. Wir meinen das zwar durch den Sündenfall, nicht, dass wir verhalten uns ja so, als seien wir Gott und hätten unser Leben im Griff, nicht, und hätten die Dinge im Griff und sind uns ja gar nicht bewusst, dass ja unser Verstand oder ob das die Körperkraft ist, einzig und alleine von Gott ist. Nicht, Gott spricht ein Wort und ich habe keinen Verstand mehr. Ich liege irgendwo auf einer Intensivstation und kann auch nicht mal mehr lallen wie ein Säugling. Nicht? Aber solange wie es uns gut geht, meinen wir ja, wir hätten alles im Griff. Wir vergessen aber, dass es alleine von dem Herrn ist. Nicht, das ist also gewaltig, was dem Johannes hier gegeben wird. Nicht, dass er eine Vision hat und Gott zeigt ihm und er sieht ein weißes Pferd. Und wir wissen aus den folgenden Versen, aus dem Bericht heraus, der darauf sieht, sitzt auf diesem weißen Pferd, das ist das Wort Gottes. Wird ja gesagt, dass sein Name ist das Wort Gottes. Und wir wissen aus dem Johannesevangelium zum Beispiel Kapitel 1, das Wort ward Fleisch. Ist Christus, Jesus Christus. Nicht? Also er ist es, der hier kommt und es wird unbedingt darauf hingewiesen, gar nicht mal hier, also der auf dem Pferd sitzt, ist Jesus Christus, nein, sondern dem Text liegt es daran zu sagen, der auf dem Pferd sitzt, ist das Wort Gottes. Das ist Jesus Christus. Aber hier wird die Schau dahin geführt, dass uns gesagt wird, das Wort ist es, dessen, der auf dem Pferd sitzt. Das ist das Wort Gottes. Ich kann auf die Einzelheiten nicht eingehen, wenn in Vers 11 geschrieben steht, er heißt treu und wahrhaftig, dann möchte ich nur ganz kurz hier antippen, sein Gegenspieler, der Satan, heißt untreu und unwahrhaftig. Jesus selbst sagt, er ist der Vater der Lüge. Und hier ist der, der sich offenbart als der, der in einer absoluten Treue, in einer absoluten Wahrhaftigkeit siegen wird. Er ist die absolute Wahrhaftigkeit. Er ist die absolute Treue. Und wie ist er seinen Weg gegangen in der Treue zum Vater? So schön, wie es im Philipperbrief geschrieben steht. Er wurde, zum Tode, gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Nicht, dass er ja dort im Garten Gethsemane mit dem Tode rang und dass ihm praktisch im Garten Gethsemane der Tod angeboten wurde, dass er da so hinüberschlummern konnte, dass er nicht mehr bis zum Kreuz gehen brauchte. Er war treu bis in den Tod, ja zum Tode am Kreuz. Und hier muss ich einfach hervorheben, hier ist der Treue, hier ist der Wahrhaftige. Und wie schön, wenn Kinder Gottes es fassen dürfen, dass sie sich wissen, durch den Glauben einzig zu bergen in dem allein. Wehe, wir verlassen und wir gründen uns noch auf uns selbst. Dann haben wir uns nicht erkannt. Wir wissen nicht, wer wir sind. Und es ist die größte Armseligkeit auf dieser Erde, Hochmut, Arroganz, Überheblichkeit, Selbstsicherheit. Die größte Dummheit, die existiert auf dieser Erde. Und ich denke, wir alle haben es in unserem Leben schon erlebt, dass Menschen den Mund so voll genommen haben, völlig von sich überzeugt waren und auf einmal vor einem großen Bergscheiben standen. Völlig am Ende waren.
völlig verzweifelt, völlig am Ende, dass sie am Ende waren mit ihrer Gunst. Natürlich sucht dann der Mensch nach Wegen. Nicht? Gut, bis dahin. Nur ganz kurz die Gegenüberstellung hier, nicht treu und wahrhaftig. Lieben, das ist das Wort Gottes. Es ist treu. Es ist so wunderbar, dass wir die Verheißungen, die uns gegeben sind im Wort, dass wir uns mehr als hundertprozentig darauf verlassen können. Es ist so zuverlässig, wie nur etwas überhaupt zuverlässig sein kann. Es ist wunderbar. Herrlich, wie die Väter, ob im Alten Testament oder unsere Väter auch im Neuen Testament, doch immer wieder auch den Weg dahinten gefunden haben, dass sie sich verlassen haben auf das, was geschrieben stand. Das Wort Gottes, der Herr ist treu, er ist wahrhaftig, das Wort Gottes ist wahrhaftig. Und manche Stellen, so vielleicht naiv, wie sie klingen mögen, wenn ich an den Schöpfungsbericht denke, so naiv, nicht? Wenn man mit Menschen da ins Gespräch kommt, die schütteln den Kopf darüber, das ist ein Kinderbuch, nee, und so weiter und so fort. So wahr ist es. So hundertprozentig wahr ist es. Aber ganz gewiss, weil die Weisheit dieser Welt eine Torheit ist. Sie ist eine Torheit. Eine absolute Torheit. Aber Gott möchte es uns schenken, dass wir es erkennen. Vers 12, seine Augen sind wie eine Feuerflamme, auf seinem Haupt viele Kronen. Da hat er einen Namen geschrieben, den niemand wusste, denn er selbst. Ganz kurz, seine Augen wie Feuerflammen. Ich erinnere nochmal an das Ereignis mit dem Petrus. Der Petrus war völlig von sich überzeugt. Völlig von überzeugt. Meister, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Und wenn sie sich alle an dir ärgern, ich nicht. Völlig überzeugt von sich. Das ist der Hochmut nach 1. Petrus 5, Vers 5, wo Gott keine Gnade schenkt. Da ist keine Gnade. Auf dem, ich möchte mal sagen, auf diesem Standpunkt ist keine Gnade. Gott gibt Gnade, aber nicht im Blick auf diesem Verhalten, auf dieser Denkweise. Und das meint ja der Mensch. Da gibt Gott seine Kraft nicht hinein. Und Petrus verleugnet den Herrn. Und als er den Herrn dreimal verleugnet hat, da habe ich eben darauf hingewiesen, in einem Evangelium steht geschrieben, dass Jesus sich umdrehte und schaute den Petrus an. Wenn hier geschrieben steht, seine Augen sind wie Feuerflammen, lieben, dieser Blick, das ist ein anderer Blick. Dieser Blick ging durch und hat in dem Moment den Petrus geoffenbart. Und zwar war das ein Offenbaren, dass dem Petrus aufgedeckt wurde, wer er in Wahrheit ist, vor Gott steht. Und da bricht Petrus zusammen und er weint bitterlich. Und dieses Weinen, das er dort geweint hat, war ein Weinen über sich selbst. Schwester, das muss der Herr schenken in unserem Leben. Wenn es auch nicht unbedingt ein solcher Weg ist oder wie der aussieht, Gott geht mit jedem seinen eigenen Weg. Aber ihr Lieben, wenn wir nicht wirklich enttäuscht sind über uns selbst, wenn uns das Wort Gottes, ja, er ist ja das Wort Gottes, der hier offenbart wird, wenn das Wort Gottes mit seinen durchdringenden Augen uns nicht erreicht und uns aufgedeckt bekommt, so wie wir sind, vor Gott, dass wir uns so erkennen, Lieben, haben wir es nicht erfasst. Und es geschieht eben auf der Basis, auf dem Boden. Ich habe mich so gefreut über den Schaukasten da draußen, dass alle Sünder herzlich willkommen sind. Und das ist ja das Evangelium, das wir haben. Und noch einmal, Lieben, dass das Wort Gottes uns offenbart als Sünder. Und hat es uns geoffenbart als Sünder, wissen wir, dass in uns nichts Gutes ist. Wissen wir, dass in uns nichts Gutes ist, müssen wir eine andere Kraftquelle haben. Durch den Glauben und durch die Hoffnung. Und das ist ganz alleine der Herr. Es kann kein anderer sein. Wisst ihr, da muss der Herr uns hinweiden. Und wisst ihr, auch das können wir letzten Endes, das können wir nicht selber machen. Das geht nicht. Sondern David hat es wirklich recht verstanden, wenn er sagt, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Er führt mich auf der richtigen Straße. Das tut er um seines Namens willen, nicht um meines Namens willen. Sondern er tut das, indem er mich so weidet, wie es vor seinen Augen richtig ist und sein muss. Da kann nichts anderes bei rauskommen, als dass wir vor dem Herrn stehen und müssen an unsere Brust schlagen und sagen, Herr, nichts Gutes in mir. Aber danke, du bist gut und in dir will ich mich bergen. Vers 13, er war angezogen mit einem Gewand, das in Blut getränkt war, und sein Name heißt das Wort Gottes. Ich denke, dass dieses in Blut getränkt darauf hinweist, auf das Gericht, das hier kommt. Ja? Nicht dieses mit Blut besprengt, wie wir es von der Versöhnungslehre her kennen, vom Evangelium her, sondern mehr wohl dahin, das Gericht, das hier stattfinden wird. Und eben sein Name heißt das Wort Gottes. Ihr Lieben, das Wort Gottes wird in der Wahrheit bestehend als das Letzte hervortreten. Nicht? Wir wissen, dass die Schrift uns sagt, es ist alles durchs Wort geschaffen. Alles. Und der Hebräerbrief in Kapitel 1, ich glaube Vers 3 ist es, sagt uns, dass er alles mit seinem kräftigen, gewaltigen Wort trägt. Das heißt also, alles, was existiert, existiert durchs Wort Gottes. Unser Herr Jesus Christus wird angefochten vom Teufel, er wird versucht und der Herr gibt die Antwort dem Satan, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er lebt grundsätzlich vom Wort Gottes. Und von daher merken wir, dass das Wort Gottes, was das für einen Stellenwert einnimmt in unserem Leben. Und deswegen kann es nicht anders gehen, als dass ein Mensch wiedergeboren werden muss durchs Wort Gottes. Er muss seine Quellen im Wort wiederfinden. Ja? Dass er durchs Wort weiß, dass er gerettet ist. Dass er durchs Wort weiß, dass er ewiges Leben hat. Vergebung der Sünden und diese Dinge. Nicht dadurch, dass ihm das jemand gesagt hat. Ja? Sondern er muss im Wort Gottes das finden und muss sein Getrostsein finden und sein Geborgensein finden. Nicht? Und so ist es das Wort Gottes, das am Ende geoffenbart wird als das, das die Wahrheit ist und somit als Sieger hervortreten wird. Ich lese weiter, Vers 14. Ihm folgte nach das Heer im Himmel auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Soweit ich es verstehe, sehe ich hierin, dass das die Schar der Erlösten ist, die Seinigen, ja, die ihm nachgefolgt sind. Ich finde das auch so schön in Vers 14, wie das hier gesagt wird, dieses Heer im Himmel, das Johannes sieht, dieses Heer folgt dem Worte Gottes nach, folgt dem Herrn nach. Und unser Herr Jesus Christus sagt ja im Johannesevangelium Kapitel 10, meine Schafe hören meine Stimme, sie hören mein Wort und sie folgen mir. Ja, es ist also eine Schar, die hier angetroffen wird, eine Schar, die auf dieser Erde dem Wort gefolgt sind. Mit anderen Worten, die dem Wort geglaubt haben, die dem Herrn nachgefolgt sind und die sich wiederfinden wird hier im Himmel, nicht die mit dem Herrn kommen wird, um diesen Sieg davonzutragen. Ich gehe weiter, Vers 15. Aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Heiden schlüge. Und er wird sie zerschlagen, hier steht regieren, mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kelter des Weines, des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Der Krieg, der stattfinden wird, wird ein Krieg sein mit dem Wort Gottes, die Auseinandersetzung, eben da stehen wir auch drin. Da hat die Welt immer drin gestanden, da haben die Gläubigen immer drin gestanden in der Auseinandersetzung. Das ist nicht ein Krieg, der stattfinden wird, wenn Jesus wiederkommen wird, dass er ein Schwert ziehen wird oder dass er mit Waffen auftreten wird. Ihr Lieben, es ist und bleibt vom Sündenfall an eine Auseinandersetzung um des Wortes willen. Und das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Wir werden gleich, ich möchte es gleich noch aufgreifen, ja, 1. Mose 2, 1. Mose 3, nicht, dass es ums Wort geht. Ihr Lieben, und die Auseinandersetzung, die wir haben, die Auseinandersetzung, der Streit, den Krieg, in dem wir immer stehen, dass wir angefochten werden im Blick auf das, was geschrieben steht. Lieben, das ist von Anfang an geschehen, dass der Teufel auftritt in der Form der Schlange und sagt, sollte Gott gesagt haben, sollte das wirklich so sein? Lieben, das ist die Ursünde von Anfang an. Ihr Lieben, wir müssen nicht verloren gehen durch Sündentaten, indem wir irgendwann mal einen Apfel gestohlen haben oder dies oder jenes getan haben. Lieben, und wenn deine Sünde blutrot wäre, sie soll schneeweiß werden. Das Thema ist geregelt. Durch das Opfer unseres Herrn Jesus Christus, das ist hundertprozentig geregelt. Sondern ihr Lieben, wir gehen verloren durch den Unglauben ans Wort, dass wir dem Herrn nicht glauben. Es ist schade, wir müssten jetzt da hineingehen, was die Heilige Schrift da jetzt speziell noch weiter drunter versteht. Ihr Lieben, ihr glaubt gar nicht, wie ungläubig wir sind. Ich werde das nie vergessen, wie man eine Auseinandersetzung hatte und dass die Geschwister mir vorwarfen und sagten, wir sind doch keine Ungläubigen. Ich sage, erstens sagt die Schrift das, dass der Herr selbst die Seinigen als die Ungläubigen betitelt. Und ich sage, wir sind uns gar nicht bewusst, wie ungläubig wir sind. Wir nennen uns gläubig und wir müssen uns manchmal fragen, was glauben wir eigentlich? Glauben wir dem Wort? Glauben wir dem, was der Herr gesagt hat? Und stehen in nächster Situation und verhalten uns absolut als die Ungläubigen. Schwester, es gibt keinen anderen Weg in allen Anfechtungen und allen Nöten, als dass der Geist Gottes uns hinlenkt und hinführt, immer wieder aufs Wort Gottes hin. Auf dass das Wort Gottes unser Grund ist. Dass wir den Finger darauf legen und sagen, der Herr hat's gesagt. Daran halte ich mich. Vers 16, und er hat einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, also ein König aller Könige und ein Herr aller Herren. Wir haben ja in dem Psalm 2, wird uns ja gesagt, dass Gott seinen Sohn eingesetzt hat, ihn zum König gesetzt hat, über alle Herren und über alle Könige. Und dass wir auf dieser Erde immer wieder gefunden haben, Könige und Herren, und ob es die Kleinen oder die Großen sind, ob es Knechte waren oder was es ist, wir finden es immer wieder, dass der Mensch sich in einer Herrenstellung sieht. Oder ich muss es mal ein bisschen, vielleicht, es ist uns oft gar nicht so bewusst, wir sehen uns seit dem Sündenfall, sehen wir uns als Herren. Wir sind etwas. Das haben wir eingesaugt mit dem Unglauben, also mit der Sünde. Das ist die Sünde, wir seien etwas. Das ist ein ganz großes Problem. Und das finden wir natürlich auch wieder bei Königen, die auf dieser Erde gelebt haben. Was soll ich mal rausnehmen? Ich nehme mal Napoleon raus. Das ist ganz typisch, ein Napoleon nicht satt zu kriegen. Bis nach Russland, bis dass er völlig zerschunden und zugrunde ging und dann, wie war die Schlacht? Völkerschlacht bei Leipzig, war das? Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war sie, nicht? Da war dann Schluss mit ihm. Und dann wurde er noch nicht satt, nicht? Und dann ist er später nochmal wieder aufgestiegen und meinte, er müsse die Macht ergreifen. Ganz typisch, dasselbe finden wir bei Hitler. Genau typisch, ja. Und ihr Lieben, das ist aber nicht, dass das solche Könige, solche Staatsoberhäupter waren, sondern, Leute, es geht uns ganz genauso. Unser Wesen ist einfach, wir können nicht satt werden und unser Hochmut, unser Stolz, unsere Überheblichkeit ist oft verdeckt. Manchmal kommt sie richtig an den Tag. Und dem kann nur das Wort Gottes durch den Geist Gottes uns begegnen. Siehe, was ich eben von Petrus da versucht habe, hier hineinzubringen. Nur das kann uns begegnen. Lieben, wenn der Geist Gottes uns nicht begegnet und uns die Augen öffnet, wie hochmütig und arrogant wir sind. Wir sind es, alle miteinander. Wenn der Geist Gottes das nicht macht in unserem Leben, bleiben wir es. Und ihr Lieben, wir werden von dem Wort der Wahrheit werden wir gerichtet werden. Das Wort der Wahrheit wird uns zu Gericht führen und wird uns dann aufdecken. Und wir werden erkennen, wer wir gewesen sind. Und wohl dem, der das jetzt zu Lebzeiten erleben darf, der das erkennen darf, wer er ist. Und wie wunderbar, wir haben eine herrliche Botschaft, die sagt, erkennst du, wer du bist und siehst du, wie verdorben du bist, wie hochmütig du bist und beugst dich vor diesem lebendigen Gott. Bekennst es ihm einfach, sagst es ihm und deine Sünde soll schneeweiß werden. Wir könnten andere Stellen nehmen, nicht? Und das Wort Gottes, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Nicht? Und das steht so schön in der Gegenwartsform. So wunderbar, dass das Blut Jesu Christi mich ständig rein macht. Und ich wissen darf, ich bin gereinigt. Herrlich. Aber immer parallel in dem Bewusstsein, wer bin ich von mir aus? Und in dem Bewusstsein, wer ist mir der Herr? Was ist mir der Herr? Vollkommen geborgen in ihm. Ich sehe, die Zeit läuft mir weg. Es tut mir leid. Irgendwo habe ich was verkehrt gemacht, aber ist normal so. Ich möchte noch auf eins zu sprechen kommen. Ihr erlaubt mir noch ein paar Minuten. 1. Mose, Kapitel 2. Von Vers 15 an. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Kurze Bemerkung, Eden heißt Wonne und lieblich. Und der Mensch auf dieser Erde nach dem Sündenfall sucht immer wieder den Weg in den Garten Eden, sprich Wonne und Lieblichkeit. Ihr Lieben, wir suchen immer den Weg ins Angenehme. Immer. Finden ihn nicht. Wir werden ihn nicht finden. Ihr Lieben, es gibt kein Schlaraffenland, solange wir auf dieser Erde sind. Es gibt es nicht. Sondern wir finden ganz alleine durch den Glauben zurück in die Wahrheit, auf das wir zur Ruhe kommen im Herrn. So mal ganz kurz hierzu. Es wird gesagt, dass er ihn bebaute und bewahrte. Das heißt also, im Garten Eden wurde gearbeitet. Das ist ganz wichtig für unsere heutige Zeit und für unsere Gesellschaft, dass das Leben Arbeit ist. Dabei bleibt es. Das Zweite, dass er ihn bewahrte, bewahrt wurde er ganz alleine durch den Glauben. Der Garten Eden, dieser Glaubensgemeinschaft mit dem Vater, auf dieser Erde wurde ganz alleine bewahrt durch den Glauben. Vers 16, Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, du sollst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an welchem Tage du davon issest, wirst du des Todes sterben. Nicht? Ich denke, wir kennen das. Wisst ihr, es geht ja gar nicht um die Frucht als solches. Und außerdem müssen wir ja auch, muss ich immer wieder daran erinnern, ihr Lieben, es war kein Apfelbaum. Nicht? Wir wissen ja, dass ja die Menschheit da rigoros einen Apfelbaum draus gemacht hat. Nicht? Kennt ihr ja, nicht? Es war kein Apfelbaum. Oder ob es ein Apfelbaum war oder nicht, das spielt keine Rolle. Aber die Bibel jedenfalls sagt nichts davon. Lieben, so naiv wie es klingt, so naiv und einfach war es. Es ging gar nicht um die Frucht, es ging um den Glauben. Es ging einfach nur um den Glauben. Glaubst du mir, sagt Gott, glaubst du mir, dann machst du einen Bogen um den Baum. Glaubst du mir nicht, dann lässt du dich dahin reizen. Schwester, nochmal, schade, die Zeit geht mir weg. Ihr Lieben, es geht um den Glauben, die Sünde, die Ursünde, die eigentliche Sünde, wodurch wir verloren gehen, ist der Unglaube. Kapitel 3. Die Schlange war listiger denn alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weib, sollte Gott gesagt haben. Und was hier gesät wird, ist nichts anderes, als dass ein Fragezeichen gemacht wird hinter dem, was Gott gesagt hat. Es wird ein Fragezeichen gesetzt an Wort Gottes. Das wird in Frage gestellt. Sollte Gott gesagt haben. Ist das wirklich so? Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt's auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Mit anderen Worten, die Eva hat gesagt, wir haben bis jetzt getan, was Gott gesagt hat, wir haben ihm das geglaubt. Wir haben geglaubt, was Gott gesagt hat. Wir haben gebogen gemacht um diesen Baum. Wir glaubten ihm das. Und das ist Garten Eden. Vers 4, da sprach die Schlange zum Weib, ihr werdet nicht des Todes sterben, sondern Gott weiß, dass an welchem Tag ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Folgedessen wusste der Mensch im Verhältnis mit Gott, im Glaubensverhältnis mit Gott im Garten Eden, wusste er nur um eins. Er wusste nur, was gut war. Ich weiß nicht, ob ihr euch einmal Gedanken darüber gemacht habt. Der Mensch wusste nur, was gut war. Und es wird ihm etwas angeboten, mit anderen Worten, hör mal, Gott führt dich ja irgendwo in das Licht. Und der Mensch greift danach und von da an weiß er, was böse ist. Und ich habe schon oft in der Verkündigung gesagt, darauf hätte ich gerne verzichtet. Zu wissen, was böse ist. Und eben zu sein wie Gott und zu wissen, was gut und böse ist, in dieses Verhältnis ist der Mensch hineingekommen durch den Unglauben. Er hat sich verführen lassen von der Tatsache, dass Gott gesagt hat, ich sag euch, esst nicht davon, lasst die Finger davon. Wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Ihr werdet der Vergänglichkeit unterworfen sein. Und davon hat der Mensch gegessen, er hat davon genommen und er ist von da an abgefallen von Gott. Er ist nicht mehr in dem Verhältnis Eden, er ist nicht mehr in dem Verhältnis mit Gott. Und dass wir wieder zurückkommen in das Verhältnis mit Gott, gibt es keinen anderen Weg als durch den Glauben, das, was der Mensch verloren hat, was er preisgegeben hat, durch den Glauben. Zweitens, durch den Glauben ans Wort Gottes. Und das offenbart uns eigentlich Offenbarung 19. Das sagt uns der Text hier. Gott oder Jesus kommt als das Wort Gottes, er kommt auf diese Erde und er wird Gericht führen mit dem Wort Gottes. Und alles, was gottlos war, wird unter dem Wort Gottes keinen Bestand haben können. Alles das,
was geglaubt hat, zurückgefunden hat, also ich sage mal in den Zustand des Garten Edens, nicht äußerlich, sondern im Glauben, im Geist, wer zurückgefunden hat in den Zustand des Glaubens, der alleine wird bestehen können angesichts des Wortes Gottes. Warum? Weil der Gläubige ein Mensch ist, normalerweise, der sich vom Worte Gottes hat richten lassen. Der sich durchs Wort Gottes hat retten lassen. Der durch das Wort Gottes hat sich die Wahrheit sagen lassen. Das ist das im Grunde genommen das ganze Geheimnis des ganzen Evangeliums. So, was ist die eigentliche Aussage? Ihr Lieben, lasst uns das Wort Gottes ernst nehmen. Lasst uns das Wort ernst nehmen. Lasst uns drum beten, dass wir glauben. Unser Herr Jesus sagt im Abschluss von dem Gleichnis von der bittenden Witwe, Lukas 18 ist das, im Abschluss davon sagt er: Meint ihr, wenn des Menschensohn kommen wird, er wird den Glauben finden auf Erden? Damit sagt er ja einmal, da können wir einmal sagen, er sagt: Meinst du, er wird Glauben finden? Das können wir erstmal sagen, ja? Also das heißt mal ganz einfach, der Glaube wird sehr mager sein. Zum anderen geht der Herr aber mit der Aussage tiefer, indem er sagt: Meinst du, wenn des Menschensohn kommen wird, er wird den Glauben finden auf Erden? Und damit will er ja sagen, mit der bittenden Witwe, er leitet das Beispiel ein, dort in Lukas 18, Vers 1, dass man alle Zeit beten und nicht nachlässig werden soll. Und das spricht er an, er sagt: Wenn des Menschensohn kommen wird, meinst du, er wird den Glauben finden auf Erden? Und was ist das denn für ein Glauben? Lieben, das ist der Glaube eines Gläubigen, der sich absolut abhängig weiß allein vom Herrn. Das ist der Glaube. Unser Herr Jesus Christus ist auf dieser Erde gewesen, indem er ganz klar gesagt hat: Ich kann nichts aus mir selber tun. Nichts. Abhängig vom Vater. Der Vater allein. Nichts anderes. Und wenn er sagt, dort in diesem Beispiel, dass wir, also die Kinder Gottes, alle Zeit beten sollen, dann will er damit sagen, der Stand eines Gläubigen ist ein Stand, der sich abhängig weiß vom Herrn und von daher keinen anderen Weg weiß, als dass er mit all seinen Anliegen zum Herrn geht. Nicht die Selbstmacherei. Zum Herrn geht. Und von daher ist das Gebet nicht ein Muss. Das ist nicht ein Runterraspeln an einer Perlenkette, wie wir es im Islam kennen oder wie wir es auch im Katholizismus kennen. Nicht dieses Mussgebet, dieses soll erfüllen, ja, ein rechter Christ betet, also beten wir. Ihr Lieben, der Herr muss uns hinweiden zu dem Bewusstsein der absoluten Abhängigkeit. Ihr Lieben, dass ich meine Dinge dem Herrn sage, dass ich sie ihm sage, weil ich weiß, er ist der Überwinder. Er ist meine Stärke. Er ist meine Hoffnung. Er ist mein Schild. Er ist mein Brot. Er ist mein Wasser. Er ist mein Felsen. Er ist mein Hort. Was soll ich aufhören? Die Latte ging noch viel länger. Er ist alles. Das hat David erkannt. Das war ihm bewusst. Einem Paulus wurde das auch geoffenbart. Lass dir an meiner Gnade genügen, lass dich beschenken, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und deswegen sagt Paulus, betet ohne aufzuhören. Nicht Gebetsmühle, sondern von dem Glauben her. Und dieser Glaube stützt sich, fundamentiert sich, hält sich an dem Wort. Herr, du hast es gesagt. Hast du es gesagt? Ist doch kein Thema zu. Das steht. Sagen wir bis hierher. Amen. Vielleicht, dass noch zwei oder drei Brüder mit uns beten.